Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Heute wieder rund um den 1. FC Köln. Wir wollen über den neuen Trainer sprechen. Gerhard Struber hat sich vorgestellt. Aber auch alles andere, was rund um den FC passiert. Es war ja einiges, trotz EM, über die wir auch reden werden, aber ganz am Schluss ein bisschen. Und dafür haben wir heute wieder illustre Gäste. Und da möchte ich zuerst einen Debütanten bei den Thekenphilosophen begrüßen. Ansonsten natürlich ein erfahrener Journalist vom Kölner Express, Jürgen Kemper. Hallo Jürgen, grüß
dich. Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wunderbar, wir freuen uns auf dich. Und natürlich freuen wir uns auch auf den Focus Online-Mann. Das ist der Florian Witzel, der jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfter hier vertreten ist. Das wird auch so bleiben. Da freuen wir uns drüber und auch ihm natürlich ein herzliches Willkommen.
Danke, Julian, ne?
Habe ich Florian gehört? Ja. Ich war bei Florian Kainz, weil der hat gestern also überragend Österreich zum 3-2-Sieg gesteuert gegen die Niederlande, auch wenn er nicht mitgespielt hat.
Achso, okay, das wäre jetzt
aber allein schon die Angst, dass er eingewechselt werden könnte, wahrscheinlich ist deswegen dieser heilige St. Florian bei mir noch im Kopf. Julian,
alles gut, alles gut.
Ich werde das vom Spiegel üben. Ja, lass uns einfach anfangen, rund um den FC zu quatschen, zu reden, zu diskutieren, uns zu streiten. Prügeln werden wir uns nicht, aber wir haben einen neuen Trainer. Er heißt Gerhard Struber. Er hat eine RB-Vergangenheit. Er hat sich vorgestellt. Und welchen Eindruck? Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Hat er bei dir hinterlassen, Jürgen?
Also ehrlich gesagt hat er einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Er hat mir den Eindruck vermittelt, dass er anpacken will, dass er das Ding also jetzt hier beim FC ja, anpackt. Sprühte vor Tatendrang, finde ich, und hat auch schon einige kernige Sätze gesagt, ohne irgendwie überheblich zu wirken oder irgendwie, ne, also so eine falscher Ehrgeiz.
Quatsch, was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben an kernigen Sätzen?
Also erstmal, dass es eine große Ehre für ihn ist, eine Challenge hat er das ja genannt.
Ja, richtig.
Und so dieses, also ich sage den Fans, diese Ansprache an die Fans, ich sage den Fans, wir wollen aufsteigen. Er hat ja noch keinen Zeitrahmen genannt, aber so dieses, ich hatte das Gefühl, der will hier was bewegen. Und ich glaube, so seine Vergangenheit zeigt ja auch, also für mich eine beeindruckende Vita, ehrlich gesagt. Also das Konstrukt RB kann man kritisieren von mir aus.
Muss man
kritisieren. Aber was RB, nee, kein Problem. Aber was RB so an Arbeit leistet, ist schon, finde ich zumindest, ist schon bemerkenswert.
Und ich denke, es gibt das eine, was man diskutieren kann, was das Konstrukt an
genau,
sich angeht, die Art und Weise.
Genau.
Die Arbeit an sich, ich denke, da sind uns, glaube ich, alle einig. Ja. Die ist jetzt so verkehrt nicht.
Hervorragend, ja. Ja. Auch also, im Umgang mit Talenten, und das ist ja beim FC so einer der Hauptkriterien gewesen bei der Suche, da leisten die meiner Meinung nach eine Vorzeigearbeit bei RB.
Okay, dann wollen wir doch mal hören, was der Julian dazu findet.
ja, kommt sehr sympathisch rüber, sehr energisch finde ich auch. Also wirklich, wie Jürgen schon sagte, einer, der anpacken will. Nicht nur so wie der Mann, ein freundlicher Mann vielleicht von nebenan. Ich glaube schon, dass es auch einer ist, der schon hart durchgreifen kann.
Ja.
So, den Eindruck hat er auch nicht vermittelt. Die Sache mit den Talenten, das sehe ich ein bisschen kritischer. Klar ist, das sollte jetzt auf die Fahnen geschrieben werden. Da gab es jetzt auch einige Verpflichtungen, aber vielleicht kommen wir da ja gleich noch zu.
Da kommen wir auf jeden Fall
weil
noch zu.
Weil so wie der Kader sich jetzt dann doch wieder zeigt, weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt wirklich so im Vorrang stehen kann im Laufe der Saison.
Wir werden es abwarten müssen, was das angeht. Nochmal zu seiner Vergangenheit. Ist das denn für dich, ich meine, du bist jetzt als Journalist hier und als Fan, ist das für dich ein Problem oder... Also ich habe auch das Gespür, dass es draußen die Leute gar nicht so spüren.
Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, mit Sicherheit in der Szene selber wird es da ein oder zwei Leute geben, die da schon eher das sehr kritisch sehen. Mehr als ein oder zwei. Vielleicht kommt ja sogar nochmal ein blödes Plakat oder so in die Richtung, aber... Also, ich finde, das war jetzt gar nicht so Thema, wie ich es eigentlich sogar vermutet hätte.
Ja, eben, deswegen frage ich wegen Firelords. So, ne?
Also, als ich gehört habe, RB-Schule, da habe ich gedacht, oh, das könnte beim einen oder anderen kritisch rüberkommen, aber irgendwie waren dann vielleicht auch mehr die Leute, wie Jürgen es auch sagte, dann beeindruckt, dass sie so einen Mann wirklich ranziehen können. Ne? Muss ja schon sagen, das ist ein Mann, also ein Mann von Welt ist jetzt übertrieben, aber der hat in New York gearbeitet lange Zeit, in Salzburg war er schon, der hat auch in Liefering, Barnsley hat er schon einen Verein vom Abstieg gerettet, aus einer ziemlich mieslichen Lage. Ne? Also der hat ja schon was vorzuweisen.
Ja, schon eine beeindruckende Vita. Und wie gesagt, so...
Und auch unterschiedlich, ne?
Ja, und ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen diesem Konstrukt, wie ihr schon gesagt habt, das muss man kritisieren. Und aber die Arbeit, die die da leisten und vor allem diese Jugendarbeit und diese Arbeit oder dieses Setzen auf Talent, das ist schon beeindruckend. Also ja. Das darf man nicht vergessen. Und er war da einer der Protagonisten über Jahre hinweg auf verschiedenen Stationen. Und ich finde, der FC kann sich in der zweiten Liga glücklich schätzen, so jemanden bekommen zu haben.
Ja, also meiner Meinung nach... das ist das schon ein guter Griff gewesen. Also zumindest wirkt es so.
Wir können es jetzt noch nicht hinterher beurteilen.
Genau. Wir haben ja auch bei Schulz gedacht, das könnte passen. Hat am Ende doch nicht so richtig gepasst, obwohl er ein netter Kerl war. Mhm. Aber hier ist es, glaube ich, wirklich so, dass es der Situation eigentlich sehr gut angepasst ist. Ne? Und dass man dann so einen Mann kriegen kann, finde ich jetzt so verkehrt nicht. Mhm. Aber am Ende entscheidet natürlich dann die Leistung auf dem Platz und natürlich auch die Performance an sich.
Und vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, welche Namen wieder im Vorfeld auch gehandelt wurden.
Naja, das war...
dass man auch sagt, puh,
naja, der Kelch ist am Erzähl ist mal vorbeigegangen.
Ja, da sind einige Kelche rumgelaufen. Ich bin ganz froh, dass die alle vorbeigelaufen sind. Aber wer weiß, manchmal werden solche Namen ja auch nur reingeworfen. Und
ja, genau.
Wir wissen ja
alle, Nebelkerzen und so, ja, um dann in Ruhe verhandeln zu können.
Express und natürlich auch Fokus, vor allem Express natürlich, weil hier in Köln ansässig, natürlich immer das Ohr recht nah am Geisbockheim haben, nur Funk. Ja. Ihr habt nicht viel mitbekommen davon, ne?
Wir haben lange Zeit wirklich nicht viel mitbekommen. Mhm. Wir haben es dann erst, glaube ich, 1-2 Tage vorher, hatten wir den Namen dann und haben den dann auch mal gespielt und dann ist es am Ende ja auch so rausgekommen, dass es geworden ist. Aber bis dahin, und das war auch bei Schulz schon so, muss man ehrlicherweise sagen, diese Trainersuche, zweimal jetzt schon, lief sehr, sehr diskret ab. Und das muss man, wisst ihr beide ja selber, das war in der Vergangenheit durchaus auch schon mal anders.
Wir kommen ja nachher auch noch zu Christian Keller und das spielt auf jeden Fall schon mal in seinen Job rein. Behalten uns mal für den Hinterkopf vor. Es gibt ja auch einen komplett neuen Trainerstaff. Also es ist keiner von den Alten mehr dabei. Mhm. Also vielleicht noch ein Athletiktrainer. Ne?
Die sind geblieben, Athletik- und Reha-Trainer. Beide Athletik- und Reha-Trainer sind geblieben, ja.
Der kann sich also schon noch informieren. Also das ist jetzt kein Problem, oder?
Ich glaube sogar im Gegenteil. Also so sehr ich André Pawlak mag und auch schätze, für mich ist es genau richtig, da jetzt mal so einen Komplettaustausch zu machen, um diese in Anführungszeichen Altlasten loszuwerden.
Ja.
Ich habe das damals beim Wechsel auf Schulz schon gedacht, dass man da hätte vielleicht ein bisschen konsequenter tauschen müssen.
Das war so, man hätte ihn zum Trainer machen können, Pawlak.
Entweder oder du musst ihn leider ganz rausschmeißen.
Ja.
Aber so wieder so eine halbgare Position, dann wieder einfach weiter so. Finde ich, hat unter dem Strich dann nicht gut getan.
Aber Pawlak brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Der ist jetzt beim DFB, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Super, hat er verdient.
Passender Job,
weil auch er es versteht, mit Talenten umzugehen, sie zu fördern. Der kennt sich da sehr gut aus. Das ist eine gute Wahl, finde ich.
Lass uns doch mal über den Kaderwert reden. Denn das lese ich momentan überall. 62 Millionen, nachdem jetzt nach der eigentlich etwas merkwürdigen Vermehrung von Ausstiegsklauseln ja fast alle Spieler geblieben sind, da reden wir gleich nochmal drüber, ist jetzt unser Kaderwert bei 62 Millionen angesiedelt. Ich meine, das ist ja auch nur eine Pi mal Daumen geschätzte Zahl von Transfermarkt.de. Sind wir jetzt der Favorit auf den Aufstieg oder ist dieser Kader, der ja eigentlich gerade diesen, wenn man es ruhig mal nennen, schmählichen Abstieg bewerkstelligt hat, damit total überfordert. Jetzt bin ich gespannt. Ihr seid beide dran.
Es kommt ja darauf an, wie der jetzt Zusammenspiel zwischen dem Trainer und dem Kader letzten Endes ist. Ne? Also rein vom Papier her kann man jetzt nicht sagen, dass man muss man mit dem Kader aufsteigen, ja.
Obwohl wir jetzt im letzten Jahr wirklich, wir haben ja Probleme gehabt, auch mit denen, die abgestiegen sind. Wir haben ein Spiel gegen Darmstadt verloren, eins mit Hängen und Würgen irgendwie gewonnen.
Mhm. Aber Jürgen sprach ja selber auch von diesem Neuanfang und vielleicht brauchen diese ganzen Spieler jetzt auch den Neuanfang mit einem neuen Trainer und die Spieler, die diesen Kaderwert erarbeitet haben, quasi, haben ja irgendwann ihre Qualitäten auch schon nachgewiesen.
Ja.
Vor allen Dingen alle in der Bundesliga.
Aber was ich in der Diskussion mal zu denken geben will, ist, dass vor 1-2 Wochen oder vor 3-4 Wochen waren noch die Leute so, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir in die dritte Liga durchgereicht werden.
Ja.
So, jetzt haben 2, 3, 4, 5 von mir aus auch wichtige Spieler verlängert und jetzt heißt es direkt, wir sind der Top-Favorit. 62 Millionen Kaderwert, wir sind der Top-Favorit. Das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell.
Ja, von dem hoch ja auch zu Tode betrübt.
Ich meine, das kennt man aus Köln, aber in dem Fall ist es schon wieder sehr, sehr extrem. Und ich kann mich erinnern, jetzt letzte Saison, zum Beispiel St. Pauli hatte auch bei weitem nicht den stärksten Kader. Ich finde das immer ein bisschen zu einfach, gerade auch in der zweiten Liga, Favoritenstatus an Kaderwert zu koppeln. Also ich wäre da sehr vorsichtig, ich bin auch optimistisch, dass
wir... Siehe HSV,
da geht es jedes Jahr schief. Angeblich jedes Jahr den besten Kader, geht jedes Jahr schief. Ich bin optimistisch, dass man eine gute Rolle spielen kann. Ob man jetzt der große Favorit ist, wage ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der vielen Ungewissheiten, aufgrund der, dass man den Trainer noch nicht einschätzen kann, erstmal zu bezweifeln. Ich finde, man sollte erstmal reingehen und dann kann man immer noch gucken. Okay. Oder dann Stempel drauf machen.
Ja, stimmt, aber das zumindest darf die Herangehensweise, die muss jetzt meiner Meinung nach eine andere sein, weil vor ein paar Wochen wurde auch gesagt, wir müssen jetzt vermehrt auf die Talente setzen, wir versuchen einen ruhigen Aufbau. Und wenn die ganzen Spieler bleiben, dann ist für mich nichts mit ruhigem Aufbau. Dann musst du schon das Ziel haben, dieses Jahr aufzusteigen.
Mhm. Wer bleibt denn überhaupt nicht? Also da ist natürlich Selke, klar, da können wir gleich nochmal...
Chabot ist ja weg.
Gut, Chabot war jetzt, naja, klar.
Schwebe.
Meiner scheint zu bleiben.
Meiner wird bleiben, ja, genau. Da gibt es jetzt so die letzten Details noch zu klären.
Schwebe hat, glaube ich, auch noch nicht den Verein gefunden.
Der hat noch nicht den Verein gefunden.
Jubicic will auch weg, oder?
Will weg. Und ich glaube auch, dass Christian Keller da jetzt... Also er wollte abwarten, das war ganz klar das Zeichen. Also wir gucken erstmal, wie der finale Kader aussieht. Und dann kann ich dir sagen, ob du gehen kannst oder nicht. Ich finde jetzt, wo alle bleiben, oder also die meisten bleiben, finde ich, wäre es ein Zeichen zu sagen, okay, Reisende soll man hier nicht aufhalten. Wenn man nicht mit 100% hinter der Sache steht, finde ich, muss man... Und zu was das führt, hat man ja diese Saison gesehen. Er wollte ja letztes Jahr schon weg. Und was das dann diese Saison gewesen ist, oder letzte Saison gewesen ist, das hat man ja dann gesehen. Also es bringt nichts, jemanden hier irgendwie zu seinem Glück zu zwingen, ist meine Meinung.
Okay, ich bin ja zum Beispiel bei Selke. Also für mich muss er nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also das ist so, natürlich hat er auch das ein oder andere Tor gemacht, aber wenn er bleibt, dann bin ich ja schon auf Kellers Seite, dann auch nur zu den Bedingungen des ersten FC Köln.
Ihm und einem, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ein Angebot ja schon ausgeschlagen. Ne?
Genau.
Und dann ist für mich das Ding auch durch.
Dann gibt es für mich auch nicht mehr dieses Commitment.
Genau, also dann muss er, dann braucht er anscheinend doch mehr Geld, um davon überzeugt zu werden. Dann ist er auch überhaupt nicht überzeugt von der ganzen Sache.
Und an der Stelle könnte man ja dann auch mal dieser Ausbildungsverein, den man immer sein möchte, auch mal leben. Genau. Man hat einen Damien Downs, den musst du jetzt reinwerfen. In der zweiten Liga musst du den Jungen jetzt reinwerfen. Wenn du es da jetzt nicht machst, wo soll er es dann lernen?
Also es ist ja eigentlich sogar noch ein bisschen extremer als auf der Torwartposition, weil da hast du ja mehr oder weniger zwei ähnlich starke Torhüter, wobei, also Schwäbe ist schon richtig gut gewesen.
Super, ja.
Da muss Robich erst hin, aber das kann er ja schaffen. So, aber Selke und Downs, also jetzt was bei aller Liebe zu Selke, also so richtig ist der bei mir nie so angekommen. Klar, da spielt immer noch das Leverkusen-Spiel rein, da ist er für viele allein schon deswegen unangreifbar. Ich finde das zu kurz gedacht. Also da ist mir zu viel das Alter, die Verletzungsanfälligkeit,
das ist es, glaube ich.
Der Preis. Ja. Also er hat sich hier positiv verkauft, also
da müssen wir gar nicht drüber reden. Das Gesamtpaket stimmt dann vielleicht nicht mehr. Ich glaube aber schon, dass ein fitter Selke letztes Jahr dazu geführt hat, dass der FC drin bleibt, glaube ich schon. Aber er ist halt selten bis nie fit.
Genau, das zeigt ja
jetzt deswegen,
also du kannst ja nicht, genau wie leider bei Marc Uth, du kannst ja nicht verlässlich mit ihm planen.
Genau.
Also ne, wir können uns das jetzt hier gerne ausmalen, 34 Spieltage, fitter Uth, fitter Selke. Ich wage zu bezweifeln, dass das bei beiden so kommen wird.
Und so steigen sie ja mit dem Uth ja eigentlich auch direkt ein, mit diesem Individualtraining,
oder? Das ist ja schon im Prinzip, können die demnächst wieder eine Trainingsgruppe B aufmachen, ne? Also wie mit dem Rollator. Also nicht ein bisschen despektierlich, aber soll ein Gag sein, ist ja klar. Thekenphilosophen halt. Aber du kannst doch nicht dauernd jetzt jemanden da nur eingeschränkt trainieren
lassen. Auch eine Sache, die ich anders moderiert hätte, ehrlich gesagt. Also wenn es so ist, wie es jetzt ist, hätte ich ihn zumindest beim ersten Training auflaufen lassen, um den Leuten mal ein gutes Zeichen zu geben. Und dann hätte ich vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag gesagt, übrigens, Marc Uth, nächste Woche ein bisschen dosierter oder ne, wir müssen langsam aufbauen, dann wird das schon wieder. Aber den beim ersten Training dann nicht auflaufen zu lassen, ist doch schon wieder verheerendes Zeichen.
Deswegen, ich weiß ja nicht, vielleicht haben die Leistungstests ja auch irgendwas schon gezeigt.
So wird es sein, ja.
Ne?
Ja,
dass
so
sie gesehen sein. Haben...
Aber lass ihn doch mitschwimmen beim ersten Training, selbst wenn es nur für Fassade ist.
Das ist ja gefühlt ist nur Ball und hin und her pölen, nehme ich mal an. Ne? Also es war ja so mehr sich den Fans zeigen und präsentieren und ihn erst wieder so als Gesicht verkauft, ne? Als der als erstes vorangegangen ist.
Ja.
Wobei ich bezweifle, dass es da einen großen Markt für ihn noch gab.
Naja, angeblich ja der HSV,
Da mag ich auch zu bezweifeln, weil Steffen Baumgart kennt ihn ja. Steffen Baumgart kennt ja auch seine Vorgeschichte, der hat es ja hier miterlebt.
Ja.
Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass er da beim HSV jemanden überzeugt bekommt, Marc Uth da nach Hamburg zu holen. Aber ist nur meine.
Ist vielleicht generell mal eine Frage, warum bleiben die Spieler denn alle? Ist das jetzt nur wegen der Treue und wegen der Wiedergutmachungseffekte, wie es auch viele außen verkaufen, oder hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie nichts anderes gefunden haben?
Ich glaube, eine Mischung aus dem und der Tatsache, dass man sie ja so gesehen schon irgendwo als Art Neuzugänge zählen kann, weil irgendwie wird ja trotzdem in einer Art und Weise nochmal Geld geflossen sein. Also zum Beispiel Marc...
Aufstiegspause abkaufen.
Genau, und Martel hatte als U21-Kapitän, der hätte mit Sicherheit genau. Markt gehabt.
Genau.
Und dann werden sie ihm irgendwie
ja, aber ich würd's
auch so schmackhaft gemacht haben, würde ich sagen, oder?
Ich würd's auch ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, mit Jan Thiemer nehme ich das durchaus ab, dass es hier was mit Vereinsliebe und Vereinstreue zu tun hat. Beim Beispiel Schwebe sieht man ja nun mal, also der würde ja sofort weg. Aber
Torhütermarkt ist natürlich auch brutal schwierig.
Genau, Torhütermarkt ist brutal schwierig, aber da gibt es nun mal oft mal keine Angebote. Und ich wage auch zu, oder ich sage auch, bei Herrn Lindenmeiner hat erstmal geguckt, was habe ich für einen Markt, finde ich irgendwo was? Und Stand heute, ich weiß nicht, 26. Juni, muss man sagen, offenbar gibt es keinen Markt, zumindest keinen interessanten.
Hübers, auch so ein Fall. Ne?
Ich fand also, aber Hübers, da habe ich das war so meine erste Reaktion, da habe ich innerlich fast schon gejubelt, weil für mich ist das ein ganz wichtiger Grundpfeiler gewesen, weil klar kann es sein, dass dadurch jetzt ein Bakatukanda eher nicht spielt, aber ich hätte bei Heinz Bakatukanda, das wäre so die Startinnenverteilung gewesen.
Noch Soldo, ne? So.
Ja, da hätte ich schon arge Bauchschmerzen gehabt, muss ich sagen.
Also wenn das jetzt nicht falsch rüberkommt, ne? ich gebe ja hier nur die Stimmung wieder, die man teilweise auch so auffasst. Ich bin schon froh, dass die alle geblieben sind. Also im Prinzip ausnahmslos.
Nee, aber klar, du kannst jetzt nicht jedem abkaufen, dass er jeden Tag den Geist verküsst und so. Ne? Aber
ich fand das nur ein bisschen derb, als dann Hübers war es, glaube ich, die Zeitung da verknüpft hat und weggeworfen hat nach dem Motto, ihr redet nur. Ne?
Ja, genau. Also,
wir
so,
sind die Größten,
also so ist es nicht gewesen. Also wir wissen ganz klar, dass der Berater auch da Sachen natürlich abgeklopft hat und auch verzweifelt, auch am Tag vorher nochmal über Fabrizio Romano dann nochmal verbreitet hat, ja doch, Udinese will auch noch und so. Es wirkte alles so ein bisschen so verzweifelt nochmal die letzten Tage vor der Ausstiegsklausel, bevor die ausläuft, dann nochmal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Also bei Hübers bin ich so ein bisschen, ich glaube schon, dass ihm der Verein am Herzen liegt, das glaube ich schon, aber ich glaube auch, dass wenn er sehr vernünftige oder für ihn passable Angebote gehabt hätte, dass er da auch gegangen wäre. Also da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen.
Also um nochmal auf die, kann ich unterstreichen oder sehe ich auch so. Bezüglich der Torwartposition, da muss ich einfach nochmal Persönliches loswerden, weil ich einfach Marvin Schwäbe unheimlich dankbar bin. Das klingt jetzt böse, aber er hat so ein bisschen diese Herrschaft, diese fast unangefochtene Herrschaft von Timo Horn, die in den letzten Jahren nicht mehr durch Leistung unterfüttert wurde, beendet durch hervorragende Leistung. Er hat uns nach Europa gebracht mit seinen Leistungen. Und er war selbst im letzten Jahr, als er nicht sein bestes Jahr hatte, hat es immer noch gereicht, der beste FC-Spieler vielleicht noch mit Chabot zusammen zu sein. Und das finde ich extrem schade, dass er jetzt gehen muss. Und man hat ihm auch, wie ich finde, schon recht Signale gegeben, so die nicht gut waren. Also unter anderem, dass Gospodarek da so mir nichts, dir nichts auf einmal weg war. Und dann innerhalb von kurzer Zeit Trautmann, glaube ich, noch als Torwarttrainer war. Und dann auch Kerstin Kuhl, glaube ich. Ne? So, das heißt, jetzt kommt wieder ein neuer. Also, dass der weg will, das kann ich sogar verstehen. Obwohl der sich, glaube ich, hier sehr wohl gefühlt hat. Aber da hat man mal wieder auf der Torhüterposition, wie in den Jahren vorher, unter anderen Bedingungen, finde ich, keinen guten Job gemacht oder zumindest einen verwirrenden. Ich weiß nicht, ob ich da allein stehe oder.
Aber das Gute ist, oder in dem Fall ist es vielleicht ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren. Du hast ja jetzt dieses, wir müssen das alle abwarten, aber du hast ja den vermeintlichen Kronprinzen jetzt als Nachfolger. Und wenn du sagst, dass du ein Ausbildungsverein bist, dann musst du das auch vorleben. Ja. So, und der Junge kommt jetzt zurück nach zwei Leihen. Wann, wenn nicht jetzt, willst du den, egal was vorher war, wann, wenn nicht jetzt, willst du den ins Tor stellen?
Das verstehe
unabhängig
ich,
von der Personalie Schwebe.
Ja, ja.
Aber dass der Junge jetzt hier die Nummer 1 werden muss, das steht für mich außer Frage. Okay. Und da tut es mir leid, wie du sagst, für Schwebe. Und das tut auch weh, aber diesen Generationen, in Anführungszeichen, Generationenwechsel musst du jetzt vollziehen.
Okay.
Und ich glaube, das hat Schwebe auch so gesehen. Nur er hat halt gehofft, dass dann jetzt die großen Angebote kommen und er weiter erste Liga, was ich ihm absolut gönnen würde, weiter erste Liga spielen können. Und das scheint Stand jetzt nicht so passiert zu sein.
Ja, es ist generell ein schwieriger Markt im Torwartbereich. Ne? Da
sieht man ja auch selber an Horn. Dass er
Horn ist jetzt auch wieder raus.
Ja. Ne? Raus, musste erst ein halbes Jahr warten.
Dann geht dann als Nummer 2, was er nicht sein wollte, zu RB. Auch RB eher so als selbsternannter Traditionalist, fand ich auch sehr, sehr komisch den Wechsel.
Ja.
Also da können wir gerne mal über das Konstrukt sprechen.
Komische Sätze zugesagt.
Ja. Komische Sätze zugesagt irgendwie, das fand ich ein bisschen fadenscheinig alles. Aber auch da war kein Markt da offenbar. Mhm. Und man sieht ja jetzt, das ist jetzt wieder 2 Wochen her, auch da tut sich bislang wieder mal nichts. Ich bin sehr gespannt, wo er unterkommen wird.
Ja, genau.
Ist halt die Frage, wie sich die Konstellation ergibt, wenn der Schwäbe jetzt wirklich über Monate auch keinen Job findet und dann... Ich meine, auf der Bank sitzen muss er dann trotzdem qua Qualität, ne?
Ja. Ja.
Also das ist eine sehr komische Gemengelage.
Ja, und das ist übrigens auch ein Grund, warum man erneut einen neuen Torwarttrainer geholt hat. Man hat gesagt, es kann genau zu dieser Situation kommen und da brauchst du einen erfahrenen Mann, der so diese Situation moderieren kann. Und Kerstin Kuhl ist, glaube ich, 32, 33. Da haben sie gesagt, da brauchen wir jemanden, der muss schon alles mitgemacht haben. Und Peter Greiber ist da so jemand, der kennt alle Facetten des Geschäfts und der könnte auch so eine für mich kritische Situation, bin ich ehrlich, der könnte die irgendwie, oder der würde es schaffen, diese Situation zu moderieren.
Ja, dann kommen wir doch einfach nochmal zu Christian Keller, der letzten Endes den Abstieg mit zu verantworten hat. Das sagt er ja auch ganz offen, das ist ja auch so. Ja. Und er hat viel, viel, viel Kritik abbekommen und wie ich finde auch berechtigt, er hat sich der Kritik gestellt und hat jetzt in den letzten Wochen ja schon Arbeitseifer an den Tag gelegt. Mhm. Ne? Und wie werdet ihr jetzt seine Arbeit nach dem Abstieg? Julian, ich fange mal mit dir an.
Also sehr offen, sehr kommunikativ und auch, muss ich sagen, hat er auch viele Fehler dann mal relativ offensiv eingestanden und ich finde jetzt, die letzten Wochen hat er sich halt sehr gut aus der Affäre gezogen, muss man ja sagen. Also das, was er mitfabriziert hat, wo er vielleicht auch lange das selber nicht so ganz zugeben wollte, hat er jetzt gut hinbekommen, so ein bisschen nach dem, also gefühlt macht er, blüht er jetzt so ein bisschen darin auf. Ne?
Schickst du eine Chance, ne?
So. Ja, könnte man fast so sagen. Also auch über den Podcast, kann man dazu stehen, wie man will, wie es ist, dass sie es überhaupt gemacht haben. Aber da hat er halt schon relativ viel wegmoderiert, sage ich jetzt mal. Arbeitseifer, wie du sagst, sehr viele Ausstiegsklauseln wohl abgekauft. Den Kader jetzt so dann doch recht tüchtig zusammengestellt, bevor es wirklich mit Trainingsstart losgeht. Auch den Trainer dann noch rechtzeitig geholt, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, er hat jetzt nicht genug Zeit, sich mit dem Kader einzuspielen etc. Also hätte er jetzt gestartet, so mitten in der Saison und wäre jetzt, hätte mit dem Abstieg wenig zu tun, würde man sagen, Top-Einstand.
Ja, ja. Ja, also ich gebe dir recht, also das war natürlich schon, also erstmal dieses, was ich gerade erwähnt, dieser Podcast oder manche nannten das auch das vertonte Geistbock-Echo, aber ja. Kann man ja machen, ist ja auch völlig legitim, es so zu machen und dann auch im Prinzip schon sehr viel Sachen vorwegzunehmen, sonst hätte, glaube ich, der Mitgliederstand sich noch 3 Stunden länger gedauert.
Und der war ja so schon lang genug.
Genau, und jetzt wollen wir natürlich auch von dir nochmal hören, wie würdest du das dann jetzt gerade einschätzen, was Julian sagt? Und
ich sehe das im Prinzip genauso, ich finde, und das ist, finde ich, im Fußballgeschäft ist zu selten, dass Leute oder Verantwortliche offensiv Fehler eingestehen, das finde ich, macht ihn super sympathisch. Also einfach mal zu sagen, da habe ich Mist gebaut, das machen viele nicht, da ducken sich viele lieber weg und schieben, oder ist auch hier in der Vergangenheit passiert, ja. Wird mit dem Finger auf andere gezeigt. Das finde ich sehr, sehr gut, das finde ich, macht ihn sehr sympathisch. Und wie Julian gesagt hat, diesen Kredit, den er ja bei den Fans nun mal über die letzten Monate verspielt hat, finde ich, hat er in den letzten Tagen und Wochen sich wieder Stück für Stück weiter wieder zurückgeholt, finde ich. All die Entscheidungen, die bisher so getroffen wurden, finde ich, sitzen bislang. Wie gesagt, wir können das jetzt nicht abschließend beurteilen, wie die Saison verläuft. Aber die Arbeit, die er gemacht hat bisher, finde ich durchaus überzeugend. Dazu kommt ja auch noch diese Vorgriffe auf Sommer 25. Das hat schon, finde ich, alles Hand und Fuß. Also da kann man ihm jetzt aktuell keinen Vorwurf machen.
Also ich finde auch, dass er seitdem praktisch der Abstieg dann feststeht, dass er seitdem irgendwie ganz anders agiert. Mhm. Und es ist ja auch so, diese langfristige Geschichte. Das alles wäre ja wahrscheinlich gar kein Riesenthema gewesen, wären wir nicht abgestiegen. Das ist nun mal der absolute sportliche, größte anzunehmende Unfall. Ja. Und der darf nicht passieren, darf einfach nicht absteigen. Ja. Was bei mich gestört hat, mich hat das persönlich massiv gestört, dass er da sehr offensiv mit umgegangen ist, dass er quasi diesen Abstieg mit einplant. Damals Spiegel-Interview, September 2023, da kam das sehr deutlich rüber, nicht nur so, er hat es deutlich gesagt. So, und jetzt ist genau das passiert und ich finde, ein Abstieg ist das Schlimmste, was uns passieren kann, vor allem nachdem wir jetzt 5 Jahre drin waren. Ja. Und ich war da relativ sicher, nachdem ich ihn lange, lange, lange Zeit lang so noch unterstützt habe, so aber da habe ich gesagt, jetzt reicht es, jetzt muss er weg. Er hat jetzt so viel auf dem Kerbholz, das kann keiner. Ich meine, Horst Held ist entlassen worden, nachdem sie den Klassenerhalt geschafft haben.
Einen Tag danach,
ja. Ziemlich eiskalt geschafft worden von eben diesem Vorstand. Aber es war halt nicht ihr Mann, obwohl sie ihn selber eingestellt haben. Aber ich weiß, dass natürlich, das wissen alle, dass dieser Vorstand ja sehr stark auf Keller fixiert ist und es jetzt langfristig durchziehen will. Das nötigt mir dann schon wieder ein bisschen Respekt ab, nachdem ich lange Zeit sehr kritisch war und jetzt gesehen habe, wie er jetzt auftritt. Also lange aber ausgeholt, erklären.
Ja, aber das ist ja genau das, worauf Sie immer verweisen, also dass man in der Vergangenheit immer Aktionismus betrieben hat und dann vielleicht schnelle Entscheidungen getroffen hat und weniger auf Langfristigkeit gesetzt hat. wir alle können das nicht beurteilen, ob das langfristig Erfolg hat, aber sie argumentieren halt so, dass man diesmal irgendwie was aufbauen will. Klar, dann kommt dann so ein größter anzunehmender Unfall dazwischen, der darf natürlich niemals passieren. Bei all diesem Sanierungstempo, wo sie ja auch Fehler eingestanden haben, darf das nicht passieren. Also ja, da muss ich lieber...
Und ich glaube, das hat Keller unterschätzt. Und das ist dann wiederum verheerend. Man kann einen Abstieg ja nicht unterschätzen, aber so ein bisschen hat man immer den Eindruck...
Aber es wirkte, als wäre das irgendwie...
Vom Auftritt her, was wollt ihr eigentlich? Läuft auch sonst alles.
Ja, wir sind ja alles andere super.
Ja, genau.
Nur das Sportliche ging ein bisschen...
Und der Sanierung, ja genau. Aber, und das, da die Prioritäten wurden einfach... Und das, glaube ich, aber das haben sie auch eingestanden. Und das finde ich dann wiederum gut. Sie haben gesagt, wir sind jetzt gesund oder der Verein ist bald wieder gesund oder ist auf dem Weg, gesund zu werden. Jetzt passt halt das Sportliche nicht. Und da sage ich lieber, was ist denn wichtiger erstmal? Ne? Weil diese Sanierung hätte man ja auch strecken können. Das war ja auch der eigentliche Plan, dass man sich dafür mehr Zeit lässt. Ja. Jetzt haben sie es im Turbo-Tempo gemacht, auf Kosten des Abstiegs. Und das geht natürlich nicht. Ja, aber das kannst du nicht mehr rückgängig machen.
Eckhard Sauren war hier, da haben wir noch in der Alm hinten gesessen. Da, in einer der ersten Thekenphilosophen-Ausgaben. Und da hat der, das war, zwei Jahre her, im August vor zwei Jahren. Genau, wir hatten gerade...
Also nach dem Einzug Conference League.
Vor dem Rückspiel. Also wir hatten das Hinspiel 1-0 verloren und da noch die
Quali. Hoffnung. Ne?
Und genau, gegen...
Also,
Fairbar. Ja.
Schindler,
der Fairbar. Ne? Also und egal, auf jeden Fall, da hat er im Prinzip genau das gesagt. In zwei Jahren könnten wir schon nahezu schuldenfrei sein. Also man ist eigentlich auf Kurs geblieben, hat diesen Kurs gehalten. Und bei aller Ungeschicktheit auch kommunikativ nach außen hin, war das teilweise eine Katastrophe, was dieser Vorstand geleistet hat. Sie sind aber auf Kurs geblieben. Also das stimmt schon. Nur jetzt ist der Abstieg dazwischen gekommen. Und dass da natürlich Kritik aufkommt und auch, gleich kommen wir noch mal zu der Rolle dieser Opposition, dass da auch was kommt, da wird schon geschmunzelt, aber wie auch immer. Das ist ja wohl logisch. Und dass natürlich auch ganz Köln jetzt im Prinzip tief gespalten ist. Es gibt die einen, die sagen jetzt, ziehen wir es durch, ne? Wir machen den Weg. Und die anderen sagen, die müssen jetzt weg, die haben so viel Schaden angerichtet. Irgendwie haben ja beide Seiten recht. Es hat ja keiner komplett Unrecht. Ne? Ja. Und von daher gibt es ja momentan eigentlich nur eins, Augen zu weiter. Ne? Und das Ding sozusagen fortsetzen, weil rausschmeißen tun sie den Keller nicht und sie selber treten nicht zurück. Ja. Also, das ist deren Entscheidung. Also sollen sie es auch bitte jetzt zu Ende führen.
Ja. Und da hat Keller ja in den letzten Tagen und Wochen einiges dazu getan, dass diese Thematik so ein bisschen in den Hintergrund rückt und eher so die Leute sagen, oh, tolles Zeichen hier, tolles Zeichen da. Also das muss man ja schon sagen, das ist ihnen gelungen, dass man jetzt da schon wieder so ein bisschen, zumindest die in der öffentlichen Wahrnehmung wieder so ein bisschen weg ist und sich jetzt wieder konzentriert wird auf das Sportliche, ist zumindest meine Wahrnehmung.
Ja. Also wir hoffen, dass das dann letztendlich auch dann zu dem Erfolg führt, den wir uns alle erhoffen. Ne? Weil ich sag mal so, die Sorge, dass du dann irgendwann so ein
HSV-Ding wirst. Die ist da. Also die ist ja berechtigt. Die ist berechtigt, weil der HSV...
Mal die zweite Liga an.
Die ist wahrscheinlich so gut wie nie. Und der HSV macht auch, finde ich, immer sehr, sehr gute Arbeit in Sachen Kaderstruktur und sowas. Und trotzdem reicht es nie. Und das ist schon... Also sollte einem zumindest zu denken geben, dass man das nicht, auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Da ist so ein bisschen das Modell Bolt, wird ja auch eigentlich immer in den Gremien gelobt, der hat den Verein befriedet, auch gesundet oder so. Thomas Wagner kann ja ein Lied dann von singen, aber
unterm Strich stehen halt 7 Jahre
Verliege. Der Erfolg passt dann nicht und das ist ja das Kellerlied gerade noch. Wir hoffen ja nicht, dass es so wird, aber klar, man kann es jetzt nicht ausschließen, aber man sollte alles erdenklich Mögliche dagegen tun und zur Not auch im Winter kräftig nachlegen, je nachdem, wo man dann tabellarisch auch steht und wie viel Sinn es ergibt. Ne?
Ja, Geld müsste ja da sein.
Geld müsste da sein, ja.
Also das
die Ausstiegshause haben ja angeblich nicht viel gekostet.
Naja,
dann sollte ja der Geld
Bereich
da sein.
Oder wie, ne? Also ich definiere moderat.
Aber ganz wenige Ausstiegshausen gibt es nur. Wenn 7 ganz wenig sind.
Also Moment, das waren ja erst 3.
Er betont, ich habe die Stelle nicht mehr gefunden, er betont immer, er hätte lediglich einige wenige. Jetzt sage ich aber, sind 7 einige wenige? Ich sage nein.
Ich meine, er hätte das mal bestätigt.
Okay,
also ich glaube, ein Journalist hat gefragt, reden wir von 3, und dann hat er das wahrscheinlich von hinten durch die Brust bestätigt.
Okay, ich habe diese Stelle nicht mehr gefunden. Ich hatte auch irgendwie sowas im Kopf, aber...
Ja, also ich habe das auch gesucht.
Aber für mich sind einige wenige, wie gesagt,
definitiv nicht... Einige und wenige widerspricht sich ja auch schon wieder irgendwie, ne?
Naja, einige, wenige, ja. Aber okay, am Ende wurden aus 3, zumindest 3, die bekannt waren, wurden am Ende 7. Und gut, jetzt müssen wir uns darüber, glaube ich, nicht mehr unterhalten. Thema ist ja jetzt durch, ja.
Achso, und sorry, bitte. Kam ich gerade noch zu, weil Jürgen das auch ansprach, die vier Jungen, die sie ja mit Blick auf den Sommer schon geholt haben, die finde ich schon sehr interessant, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ja, aber
man kann die Namen nicht ruhig mal erwähnen. Malek und Said El Mala, das sind auch die zwei von Viktoria Köln und so. Ja. Ich kenne sie jetzt nicht, könnte gleich was zu sagen, aber ich finde es gut, dass der FC mittlerweile alle Brüder verpflichtet, damit er nicht wieder irgendwas schief läuft und man den falschen Bruder verpflichtet. Oder gibt es noch einen dritten, den man jetzt vergessen
hat? Ist das schon mal passiert hier?
Ja, naja, toll, es wird gemunkelt. Die Abelaze. Ja. Und ganz früher noch, in den 60ern gab es ja auch noch mal, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, habe ich noch im Kopf. Egal. Auf jeden Fall, die beiden scheinen talentiert zu sein. Und
also ich habe den 17-Jährigen von den beiden ich zweimal schon gesehen, auch in der dritten Liga. Und da muss ich schon sagen, das ist schon ein richtiger Zocker, der Spaß macht. Und das ist halt auch perfekt für ihn, glaube ich, dass er sich nächstes Jahr, weil die Viktoria ist ja finanziell jetzt nicht mehr so auf Rosen gebettet. Ich glaube, die werden sehr oft den und den Bruder auch setzen.
Ja.
Dass er ein Jahr jetzt Spielpraxis dritte Liga hält, ist eigentlich optimal.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist 17.
Ja.
Selbst wenn man danach zu dem Entschluss kommt irgendwie oder selbst wenn man aufsteigt, sage ich, das kommt wahrscheinlich, verleiß ihn halt nochmal. Ja. Also das ist, du hast ihn frühzeitig gesichert. Du hast endlich mal wieder ein Talent aus Köln geholt. Nicht wieder von irgendwo, sondern aus Köln. Das ist ein Kölner Junge. Mhm. Und da hast du jetzt die Hand drauf. Und wann du den jetzt letztendlich zurückholst oder wann der bereit für den FC ist, das kann man ja immer noch entscheiden, aber der Schritt ist genau der richtige.
Okay, dann lassen wir mal abwarten, was aus den Jungs wird. Mhm. Dann haben wir noch Chiloem Onua von RB Leipzig. Also eines der größten Talente von RB abgezogen. Also jetzt, das ist ja gar nicht sarkastisch gemeint, der Junge scheint ja wirklich talentiert zu sein.
Ich bin allerdings immer ein bisschen vorsichtig, weil, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, RB ist ein Ausbildungsklub, setzt auf die Jugend oder auf den Nachwuchs. Warum sollten die ihr bestes Talent abgeben?
Das frage ich mir auch.
Und wenn ich dann höre, der FC Bayern ist interessiert, dann frage ich, wofür? Also für die erste Mannschaft bestimmt nicht. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ich möchte nicht vorverurteilen, es klingt nach einem Coup. Ich wäre allerdings bei solchen Sachen immer vorsichtig.
Eher lässt man den im eigenen Kosmos,
wie du sagst. Genau, also du kannst ihn nach Liefering verleihen, du kannst ihn nach Österreich verleihen. Ich bin, und wenn man das Talent aus seinem Kosmos herauslässt, bin ich sehr, sehr vorsichtig, warum man das tun sollte. Aber ich gebe das nur mal zu bedenken.
Ja. Er wird schon was können. Ja. Und das gilt auch für Mansur Urutakpa, den Mann von 1860 München. Der wird ja dann ja in Regensburg ausgeliehen.
Man kennt sich. Da frage ich mich allerdings, braucht es wirklich einen weiteren Nachwuchsstürmer? Ich meine, wir haben Damien Downs und dann soll ja irgendwann auch mal, er darf es jetzt schon mal zeigen, Potocznik nachrücken. Und warum setze ich ihm jetzt einen weiteren Nachwuchsstürmer an die Seite? Ich kann auch den nicht beurteilen, aber ich gebe das zumindest zu bedenken.
Ja.
Also man sollte seinen eigenen Talenten nicht mit anderen Talenten den Weg verbauen.
Ja, vielleicht zeigt er uns ja schon im direkten Spiel, dass er was kann.
Wollen wir es nicht hoffen.
Das wäre doch eigentlich typisch FC, oder?
Das wäre typisch FC, ja.
Das wäre relativ typisch, ja. Ja, ich habe es eben schon mal angedeutet, nachdem wir jetzt auch die jungen Spieler und dieses interessante Modell vorgestellt haben. Es gibt übrigens auch Kritiker davon, die sagen, wir bereiten uns damit tatsächlich auf die dritte Liga vor. Ne? So, aber da bin ich schon der Meinung, man muss auch, sage ich mal, Richtung Talente. Und das war das, was man jetzt machen konnte. Und das hat man gemacht.
Und es ist mit wenig Risiko behaftet. Du verlierst dadurch nicht.
Nee. Aber dann mal noch mal ruhig über die Sache mit Dieter Prestin reden, auch wenn das jetzt schon sehr, sehr ruhig geworden ist. Habt ihr noch mal irgendwas gehört in der Hinsicht, dass da irgendwas...
Ich muss auch sagen, nach dieser großen Aufschlag-PK, dachte ich jetzt, kommt der Stein vielleicht ins Rollen, aber für mich ist das Gegenteil eingetreten. Danach war ab dem Tag Ruhe.
Das war das Schlechte, dass die PK kam.
Ja.
Weil so waberte das immer im Hintergrund.
Ja.
Und dann siehst du dann da die Vorstellung mit KI-Bock und einer Präsentation, die man, früher vielleicht so bei so einer Hausarbeit gemacht hat auch und denkt sich vielleicht auch, ja, das ist schon übersichtlich.
Also ich meine, es ist ja bekannt, also du weißt es auf jeden Fall, dass ich die Einzelpersonen sehr schätze, aber das Team für mich jetzt nicht das verkörpert, was ich mir für den ersten FC Köln für die Zukunft, auch wenn sie sich FC-Zukunft nennen, da ist sicher auch Herzblut dabei. Das würde ich keinen derjenigen da abspenstig machen, im Gegenteil. Mhm. Ich denke schon, dass es dem Dieter auch sehr ernst ist mit der ganzen Geschichte. Aber es war eigentlich von Anfang an politisch nicht gut vorbereitet. Mhm. Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass Stefan Jung, den ich ebenfalls sehr schätze, da mitgemacht hat. Und wir werden sehen. Vielleicht kommt ja auch noch was. Ne? Aber aktuell ist es sehr, sehr still.
Sehr still, ja.
Das könnte ja auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Aber wenn die Umfrage kommt, was schätzt ihr denn? Also, was habt ihr so, was sagt euch euer Bauchgefühl? Also Umfrage in dem Fall die E-Mail an die Mitglieder. Wird das in Anführungsstrichen Erfolg haben?
Mein Eindruck sagt eher nein, wenn ich ehrlich bin. Also so, weil das Feedback, das ich zumindest so mitbekomme, ist nicht so doll.
Also was ich an deren Stelle bedenklich finden würde, dass selbst die Leute, die diesen Vorstand weghaben wollen,
selbst das nicht als Alternative ansehen.
Das nicht als Alternative ansehen.
Und das ist auch mein Eindruck.
Das wird nicht viel Zustimmung geben, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber es könnte reichen, um die außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, aber nicht um die Abwahl.
Eben, und wofür gibt es sie dann? Also dann ist sie irgendwie auf einmal 2 Wochen, wenn das so terminlich überhaupt durchkommt, vor der die in dem Jahr noch kommt.
Mhm.
Da sind wir ja dann wieder beim Thema Vorbereitung, was du sagtest. Mhm. Also erst vorgaloppieren bei der Münchner Zeitung und dann also diese ganze Vorbereitung als solches.
Das war von vorne bis hinten keine durchdachte Strategie, hatte man so davon ausgegangen.
Ja, so
genau. Diese falsch verschickte Pressemitteilung und so, das wirkt ja alles sehr dilettantisch, wenn ich das so sagen darf.
Ja, so, ich bin da ja sehr, sehr ergebnisoffen da reingegangen. Ich war ja auch da an dem Tag und habe mir das vor Ort angeschaut und war dann aber hinterher nach dem Motto, und jetzt? Mhm. Das war so dieser Effekt, so, ja, ich mag euch als Personen, aber so irgendwie wirkt mir das nicht so, als wenn da was... als wenn das jetzt die Zukunft des ersten FC Köln sein kann. Und als dann noch Peter Neururer reinkam, nichts gegen Peter Neururer, den ich oft begrüßen durfte als Gast und auch immer wieder gerne hier begrüße. Ich finde ihn aber nicht mehr repräsentativ für die Zukunft eines Vereines. Und das, was ein guter Trainer war und in seinen besten Zeiten sogar unterschätzt wurde, das würde ich gar nicht, also das muss man auch schon mal sagen dürfen. Aber Das war ein Moment, wo also dann auch Werbung für sein Programm machte.
Ja, das habe ich mir gedacht. Er geht ja mittlerweile auf die Bühnen und tritt da auf und dann war das vielleicht so eine Vorschau dafür. Also
Nein, das ist einfach zu viel zurück in die Vergangenheit und das ist mir einfach zu viel.
Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass jetzt nach dem Tag Ruhe war.
Ja, denke ich auch. Und wir werden natürlich abwarten, ob da noch was kommt. Gut, jetzt habe ich hier noch, was habe ich hier stehen? Genau, ich hatte eine Sache noch, was diesen Unterstützer angeht. Harald Konopka, der einerseits im Mitgliederrat ist, andererseits aber sich auch dieser Truppe angeschlossen hat. Habt ihr da was noch irgendwas gehört? Ist auch nichts. Ich meine, er hatte gerade eine OP hinter sich.
Ja.
Ne, und dementsprechend.
Aber im Mitgliederrat hatten wir es natürlich verständlicherweise.
Hat sich da erstmal bedeckt gehalten.
Der Mitgliederrat hat sich bedeckt gehalten, aber was man so mitbekommt, ist, dass er jetzt da so ein bisschen natürlich außen vor ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Na gut, es werden dies ja sowieso neue Mitglieder
gewählt. Eigentlich darf das ja auch, schließt sich das ja auch aus, sorry. Also, sollte man meinen, ne?
Sollte man meinen, ja. Naja, gut. Wie ist denn jetzt so generell euer Gefühl, so, ich sag mal, wenn man so die Stimmung der FC-Fans aufschnappt, ist das jetzt so langsam doch eher Richtung Aufbruchsstimmung oder immer noch gelähmt wegen des Abstieges? Das wird weniger. Ne?
Also ich finde, es herrscht eine totale Aufbruchsstimmung, die dieser Trainer dann auch vorgelebt hat und wo sich die Fans dann auch bestätigt fühlen. Ich glaube, dieser schmerzhafte Abstieg, der war aber natürlich noch im Kopf, das geht nicht so schnell. Aber ich glaube, es herrscht so eine Vorfreude auf die neue Saison und dieses Gefühl halt so, oh, wir können da eine sehr, sehr gute Rolle spielen und die beflügelt, finde ich auch.
Ja.
Absolut. Ja, sehe ich komplett genauso. Ich glaube, es braucht da, wie es natürlicherweise immer ist, nach dem Abstieg einfach ein bisschen Zeit.
Klar.
Und den Abstand auch dazu. Und jetzt, aber auch durch die getätigte Arbeit von Keller. Mhm. Ich glaube, das hat einen ganz erheblichen Einfluss darauf.
Ja. Das war eine entscheidende Woche.
Genau, wie die Stimmung ist, stellen wir vor, Hübers weg, Martel weg.
Den falschen Trainer.
Den falschen Trainer.
Dann wird hier alles in Schule.
Ohne jetzt Namen zu nennen oder so. Und dann noch nach dem Motto, ja, wir setzen jetzt auf die Jungen und wir wollen möglichst oben mitspielen oder sonst was, aber jetzt hast du ja auch einen wirklichen Glauben daran, dass da was entstehen kann und dass es wirklich passieren kann. Ne?
Also ein paar Leute kennen mich ein bisschen als kritischen Geist, aber auch ich bin da jetzt auch von dieser Schiene runter, dieses jetzt komplett neu zu erneuern, sondern es geht wirklich nur darum, jetzt zu sagen, das sind die richtigen Wege, die haben jetzt reagiert, die haben Dinge gemacht, die funktionieren könnten, die zumindest von der Denkweise her sind. Ja. sinnvoll erscheinen. Und jetzt sollen sie es auch machen. Und ganz ehrlich, teilweise auch durch die EM, hat man jetzt wieder richtig Bock auf Fußball. Ne?
Finde ich auch.
Wenn man dann in unserem schönen Stadion sieht, wie da die Post super abgeht,
super, ja,
müssen wir demnächst die Schotten noch übertreffen.
Boah, also das wird schwierig. Das ist schwer. Also bei der Hymne hat man gedacht, man fliegt von der Tribüne. Wirklich. Also
das muss ich jetzt wirklich, wir kommen auch mal so langsam auch Richtung EM. Ihr wart beide im Stadion?
Mhm, ein Spiel.
Ich konnte es leider nicht sehen, aber gerade die Schotten, hast du ja gesehen.
Ja, da war ich bei. Also,
erzähl mal ein bisschen. Erbenfälle bis zum Gehen.
Ja, das kann man nur eigentlich in Worte fassen. Also, was da für eine Wucht und Energie rüberkommt, das habe ich noch nie in einem Stadion erlebt, wirklich. Also, das ist halt nicht dieses koordinierte Singen, dann fängt irgendeiner von links dann an und dann machen auf einmal alle immer mehr mit und dann grölen da wirklich 30.000 und peitschen die so nach vorne. Das ist. Boah, also ich weiß nicht, wie man sich als Spieler da auf dem Platz fühlt, da muss man eigentlich schweben.
Ja, also dann hat man ja wirklich dann so eine Ganzkörpergänsehaut.
Ja, fast. Ja, absolut.
Also ich habe das selbst, am Fernseher kam das ja rüber. Ne? Mhm. Wobei, ich habe es nachher auf einem Video gesehen, ich weiß nicht, ob das der Lars Werner war, der geteilt hat, waren ja einige, das war ja das Gleiche vermutlich, ich war von der Pressetribüne aus gefilmt.
Okay.
Das war großartig. Da kam das von den Lautsprechern noch besser rüber.
Und das ist, wie du sagst, das macht halt generell wieder Bock auf Fußball. Und das überträgt sich dann auch, finde ich, auf den FC dann und dann auf die Beginn der Saison. Also so, du hast wieder Bock, geil. So in den letzten Wochen, so ging es mir zumindest, also der vergangenen Saison, da schwand die Lust natürlich auch. Ja, und aufgrund der Ergebnisse.
Vor allem, weil es auch so ein Tod auf Raten.
So ein Tod auf Raten. Also der Patient hatte noch Puls, aber mehr auch nicht. Und da war auch die Lust, dann irgendwie Samstag oder Sonntag ins Stadion zu gehen, so semi. Und jetzt gerade irgendwie, wenn ich daran denke, so wieder. Das macht schon wieder Bock, da will man schon wieder hin, das will man schon wieder erleben.
Ja, zumal jetzt durch dieses Turnier, weil eigentlich ist es ja, wenn man streng genommen, das erste richtige Turnier seit vielen, vielen Jahren. Ne? Also in einem richtigen Fußballland, so will ich es mal sagen, unter auch Bedingungen, die man als normal bezeichnen darf. Ja. Und das spürst du, die Leute lassen das raus.
Super. Also diese Stimmung im Land, und genauso habe ich es mir vorgestellt, beziehungsweise erträumt, so dieses, dass wir solche Gastgeber sind und dass sich die Leute hier auch so wohlfühlen und sich hier so ausleben können, das ist super. Also diese Bilder, die werden für immer bleiben, wirklich.
Ja, also, ich finde zwar immer dieser Sommermärchen 2.0-Vergleich, den kann ich überhaupt
nicht
hören. Das ist für mich einfach ein eigenständiges Turnier. Und wie gesagt, das glaube ich auch zurück zur Fan-Normalität bei diesen Großturnieren, nachdem sehr viele jetzt zum Kotzen waren.
Ja.
In meinen Augen. Ja. Es ist einfach schön zu sehen, dass jetzt Leute wieder zusammen feiern und das genießen. Hm. Und einfach toll.
Was ich auch so interessant finde, du hast gerade diese Sommermärchen erwähnt. Ich finde, sportlich ist das, was wir jetzt haben, steht deutlich über dem, was wir im Sommermärchen hatten. Weil das Sommermärchen wird immer nur von deutscher Sicht aus gesehen. Mhm. Wenn du aufs Gesamtturnier gehst, da gab es viele grottoide Vorrundenspiele. Mhm.
Bin ich bei dir?
Schöner Wetter war.
Bin ich bei dir? Das ist mal den dritten Spieltag ausgeklammert. Also gestern, das war schon sehr, sehr viel Kost.
Ja.
Und was generell Italien, England und auch Frankreich anbieten, ist schon sehr dürftig, muss ich. Also da bin ich fast schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Ausgerechnet die Favoriten.
Ne? Finde ich auch. Also der einzige Favorit, ist Deutschland vielleicht mal ausgeklammert, der einzige Favorit, der für mich bisher abgeliefert ist, ist Spanien.
Ja.
Und da muss ich sagen, so hätte ich mir gerade von Italien, auch wenn die immer selber betonen, dass sie gerade in der Umbruchphase sind, da hätte ich mir schon deutlich mehr Wert. Und auch England mit diesem Kader, diese destruktive Spielweise fürs Hausgeld, das ist schon schwer anzusehen, muss ich sagen.
Aber wenn du, ich meine, wir machen ja hier, und Thomas Wagner vor allen Dingen am Anfang, jetzt am Schluss, haben ja diese EM-Sonderreihe gemacht und auf alle Turniere zurückgeschaut. Und es gab hier immer einen Standardsatz. Wenn die Italiener eine schlechte Vorrunde spielen,
dann gewinnen sie das Ding.
Dann gewinnen sie das Ding und sie kommen auf jeden Fall ganz
weit. Da fehlt mir dieses Jahr die Fantasie für.
Ja, die fehlt mir ehrlich gesagt auch. Aber 1982 haben die auch dreimal unentschieden gespielt in der Vorrunde, unter anderem gegen Kamerun. Und damals waren afrikanische Mannschaften wirklich noch
taktisch
kleine, sage ich mal, ganz kleine. Und dementsprechend aber sind sie anschließend Weltmeister geworden.
Ne? Das sind ja jetzt die Slowenen, die haben auch drei Monate entschieden.
Ja, die werden es auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Also würde mich für Nova freuen. Ne?
Der, ich habe ein bisschen lustige.
Seine gelbe Karte hat ja den zweiten Platz mitgekostet.
Das ist der Hammer. Dass es sowas gibt im Fußball.
Ja.
Also dass da wieder gelbe Karten gucken und dann irgendwie, wo jemand irgendwie in der Weltrangliste steht, das ist ja Wahnsinn.
Das sind schon merkwürdige
Regeln. Merkwürdig. Auch das, ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von, dass irgendwie vier der besten sechs Dritten auch noch weiterkommen. Ich weiß. Also, da kannst du ja auch alle weiterlassen. Also, das ist schon seltsam.
Fang doch gleich mit einem 16. Finale
an. Ja,
genau. Und dann hast du 32 Mannschaften und dann ziehst du halt K.O.-Spiele durch. Aber naja, es geht ja letztendlich auch ums. Ne?
Wissen wir ja alle. Auch da, ne? Also, wir feiern das ja alle gerade, aber so ein paar Rahmen, die bleiben halt doch. Also, da bleibt der Kommerz halt doch.
Kann Österreich Europameister werden?
Ganz ehrlich, ich habe gestern darüber nachgedacht. Also, weil ich finde, so jetzt mal mit Spanien vielleicht so, spielen die für mich den überzeugendsten Fußball.
Ja.
Also, das
hat auch schon gegen Frankreich unheimlich Pech.
Also normalerweise verlierst du das Ding nicht.
Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, also Hut ab vor Ralf Rangnick. Ich war da so ein bisschen skeptisch, als der irgendwie im Sommer da irgendwie in der Riege der Bayern-Trainer auftaucht. Da dachte ich so, wieso? Aber was der da gerade mit Österreich macht bei dem Turnier, finde ich schon, also finde ich beeindruckend.
Ja. Ich habe gestern noch
Geheimfavorit zumindest.
Einen Text drüber geschrieben, warum er den Bayern abgesagt hat.
Ja.
Das sieht man jetzt vielleicht bei dem Turnier, weil er weiß, was er da geschaffen hat die letzten zwei Jahre. Du musst ja auch diese Entwicklung im Turnier selber sehen.
Ja.
Du verlierst gegen Frankreich, liegst gegen Polen zurück. Drehst das Spiel, gestern kriegst du zweimal einen Ausgleich, kommst immer wieder relativ, ja, quasi direkt zurück.
Ja.
Also sie sind von der Birne her auch einfach total klar und da. Mhm.
Ja. Und man sieht, was ich bei Trainern immer so gut finde, man sieht eine klare Handschrift, also man sieht genau, was die vorhaben. Und das fehlt mir bei manchen, also bei Frankreich weiß ich gar nicht, was die vorhaben zum Beispiel. Und das ist so, du kannst ja gleich sagen, ich weiß nicht, warum es so ist, weil ich halte Deschamps eigentlich für einen sehr, sehr guten Trainer. Da fehlt mir jetzt die Handschrift. Und bei Rangnick, finde ich, siehst du, was der weiß genau, was er aus dieser Mannschaft, die qualitativ von den Einzelspielern sicher nicht die beste ist, aber was der da rausholt, ist schon echt beeindruckend, finde ich.
Guck dir mal die Franzosen an.
Der ist ja Wahnsinn.
Der
ist ja Wahnsinn.
Da wirst du ja ohnmächtig. Ist
ja Wahnsinn.
Und dann stolpern die sowas.
Ja. Also, weil bei Deschamps muss ich schon sagen, ja, Ideen, ja, aber ich glaube, der ist halt einfach ein sehr, sehr kontrollierter Typ und der. Ich glaube schon, dass er weiß, was er macht. Außer
ich glaube,
die letzte halbe Stunde gegen die Polen, ist ihm so ein bisschen aus den Händen geglitten. Mhm. Sonst war es, glaube ich, vorher schon so gegen Österreich, muss ich sagen, eigentlich müssen sie da. Ich finde, die Österreicher haben nicht schlecht gespielt, aber sie hatten jetzt keine klare Torchance und der Mbappé muss das 2-0 machen.
Ja.
Gegen die Niederlande sind sie dann nicht komplett ins Risiko gegangen, nehmen dann lieber den Punkt mit und waren da eigentlich auch von den Chancen her besser. Also Griezmann allein zweimal. Mhm. Und gestern, gut. Okay, ich glaube, das ist irgendwie.
Mir ist das wie bei Southgate, mir ist das zu defensiv. Mit diesen Leuten, die du da im Kader hast, gegen Slowenien ja noch kleiner, gegen so vermeintlich kleine und man hat es ja gestern auch gesehen, limitierte, also Slowenien wusste ja gar nicht, was sie machen sollten.
Die haben auch nur auf Unentschieden.
Gegen solche limitierten Mannschaften erwarte ich, dass du einen zusätzlichen Offensivspieler aufbietest. Sorry.
Ja, und also, nicht erst kurz vor
und nicht
Schluss.
Irgendwie deine, ja.
Also da hätte man schon ein bisschen eher was erwartet.
Wo 11 Leute dann auf der Torlinie standen, wo dann nichts mehr zu machen ist halt einfach.
Dann reden wir auch doch mal über unser Team. Also auch wenn keiner vom FC dabei ist oder im weitesten Sinne beim FC ausgebildet. Ne? Also 10 Jahre immerhin.
Ja.
Also in den guten Momenten sage ich immer, da sieht man die FC-Ausbildung.
Ja,
wenn dann fehlt, was macht, sage ich, da hat Bayer ihn wieder versaut. Ne? Aber naja, irgendwie muss ich mich ja durchretten durch diese EM und dass kein FC-Spieler dabei ist. Außer natürlich Florian Kainz. Nicht Julian, nicht die gleiche
Egal, wir haben ja schon mal gesagt, der schießt das goldene Tor.
Ja, also ich hatte gestern die ganze Zeit gehofft, dass er noch reinkommt, damit wenigstens ein FC-Spieler, aktueller FC-Spieler, war mit.
Meine Minuten sind.
Aber sie kriegen trotzdem Geld dafür, meine ich, ne?
Ja.
Ohne Einsätze?
Ja, das wäre jetzt meine Frage, aber ich meine, solange der Spieler im Turnier bleibt, kriegt der Verein Geld.
Müsste eigentlich so sein, ja.
Ja.
Also wird ja abgestellt, das ist von daher. Ja. Gut, können wir ja nochmal fragen. Das könnte dann interessant werden, wenn die bis ins Endspiel kommen. Ja, aber apropos ins Endspiel, was ist denn dein Tipp, was unsere Mannschaft? Wie gefällt sie dir? Was sagst du für das Achtelfinale?
Es ist auch so wieder so ein bisschen so dieses kölsche Denken. Nach dem Sieg gegen Schotten dachte ich, Wahnsinn, also das kann ja nur über uns gehen. Jetzt nach dem Schweizspiel muss ich sagen, ist so ein bisschen Ernüchterung. Ich bin kein Schwarz-Weiß-Maler, aber es ist zumindest wieder ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. Wir haben auch da wieder so ein bisschen die Lösung gefehlt, auch mit der Offensivpower, mit dem Wirtz, mit dem Musiala. Finde ich, hatte man zu wenig Lösung. Da finde ich, hat man ganz früh im Spiel gesehen, dass Havertz für das Spiel der falsche Neuner, wenn man ihn so nennen darf, ist, sondern dass es da nur über Flanken gehen kann und ein Füllkrug. Da ist mir Nagelsmann ein bisschen zu starr für im Moment. Jetzt kommt diese Abwehrproblematik, wir nennen es jetzt einfach mal so, weil unsere beiden Stamminnenverteidiger ausfallen. Ist ja nun mal so, ob jetzt die anderen das schlechter machen, sei ja dahingestellt, aber zumindest wird es jetzt erstmal als Abwehrproblematik bezeichnet. Jetzt kommt die noch dazu. Dänemark bin ich ganz sicher, dass wir das ziehen werden.
Also
das sage ich jetzt einfach selbstbewusst, das müssen wir ziehen. Aber wenn ich dann richtig den Baum im Kopf habe, dann kommt schon Spanien.
Ja.
Und da sage ich, da kannst du auch an einem guten Tag, kannst du auch da verlieren. Also
bei den Spaniern kannst du nur hoffen, dass die weiter so ineffizient sind.
Ineffizient,
genau. Also ich habe jetzt zweimal gesehen, einmal mit der A11, einmal mit der B11. War halt beides sehr beeindruckend.
Ja.
Spielerisch für mich bisher die beste Mannschaft.
Beste, ja.
Ja.
Deutschland, muss ich sagen, ich finde das Foren-Fazit ist trotzdem positiv.
Ja, absolut.
Von den drei Spielen waren mindestens zwei sehr ordentlich. Das Einzige, was ich so merke, ich finde bei den jungen Musiala Wirtz, dem Wirtz merkt man schon an, dass es eine sehr, sehr lange Saison war.
Ja.
Das merke ich auch bei England Foden und so diese ganzen Jungen, die so 60, 70 Spiele in den Knochen haben, denen geht so langsam die Luft aus. Mhm.
Ja, zumal ein ganzes Land dahinter steht. Das ist ja nicht mehr der kleine.
Ja, aber ich dachte, aber Schottland war für Wirtz genau das Spiel.
Wie kann man besser in EM?
Wie kann man besser? Und dann dachte ich, beflügelt von dieser Leistung muss das so weitergehen. Und dann gegen Ungarn fand ich schon sehr blass. Mhm. Und jetzt gegen die Schweiz.
War ziemlich warm.
Ich habe lange kein so schlechtes Wirtz-Spiel mehr gesehen.
Ja, ausgerechnet jetzt. Ne?
Wo ausgerechnet
jetzt. Hätte er eigentlich bei Bayern machen dürfen, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Aber gut, Achtelfinale Dänemark ist, ich meine, mir wird natürlich schon wieder fast ein bisschen zu viel gesagt, so, da braucht man uns keine Sorgen machen. Das werden meistens
dann nicht Spiele.
Ich sage nur Japan, ich sage Südkorea, ich sage, ach, was weiß
Mexiko,
ich, ihr wisst doch.
Ja. Alle, ne? Das ist dann doch der Sommermärchenweg, weil damals ging was Skandinavisches 2-0 gewonnen, ne? Schweden. Mhm. Jetzt, da werden wir auch gewinnen und dann gegen einen vermeintlich wohl sehr starken Gegner wie damals Argentinien gegen Spanien.
Mhm. Also
die gleiche Parallele.
Also meine Freunde sagen so, nicht unisono, aber viele sagen, der Sieger Deutschland-Spanien, der wird es am Ende machen.
Oh ja, das hätte ja nichts dagegen. Also ich meine, im Viertelfinale kannst du gegen Spanien rausfliegen.
Natürlich, natürlich.
Nicht, Halbfinale wäre immer schöner. Ne?
Ja, es sieht besser aus einfach, aber so ist der Baum halt, so ist der Turnierbaum halt.
Also du musst dich halt steigern nach dem, was wir in den letzten Jahren vollbracht haben.
Auf jeden Fall,
das war ja wirklich teilweise wirklich bodenlos.
Ja.
Daher musst du mindestens ins Viertelfinale kommen.
Ja.
Das musst du gegen Dänemark schaffen.
Ja, egal, ne?
Auch wenn es hingewirkt ist.
Genau, ein absoluter Pflichtsieg.
Also das ist Pflichtsieg,
da kommen wir nicht drum herum.
2014 Algerien war auch nicht doll.
War nicht doll, aber solche Spiele muss dann einfach ziehen. So.
Ja, genau. Und dann auch eine Verlängerung zur Not. Ne? Und also das muss einfach.
Egal klar. Wie, Hauptsache.
Ja, ich muss sagen, mir macht die junge Mannschaft auf einmal schon wieder Spaß. Mhm. So ist es nicht. Ich bin aber noch ein bisschen skeptisch. Ich habe so das Gefühl, dass wir auch nicht Europameister werden können, weil es abwehrtechnisch einfach nicht so hundertprozentig, also das defensive Verhalten nicht so hundertprozentig passt. Und natürlich auch vorne durchaus viele Möglichkeiten brauchen. Das Schottland-Spiel lasse ich mal außen vor. Mhm. Die Schotten haben es uns sehr, sehr leicht
gemacht
in diesem Spiel.
Mhm. Also, du musst trotzdem sagen, am Ende stehen 8 Vorrundentore, ne?
Ja.
Also, ja.
Gut.
Ja, aber gegen die Schweiz hat man sich schon schwer getan.
Ja, klar.
Und da hätte ich mir, wie gesagt, von Julian Nagelsmann mal so wieder ein bisschen mehr Flexibilität erhofft. Ne? Also ich finde, nach 45 Minuten hat man gesehen, Kai Havertz wird an diesem Tag kein Tor schießen. Und dann, finde ich, muss man fast schon reagieren. Und dass Füllkrug dann am Ende das Tor macht, das ist kein Zufall. Also das
für mich ist Füllkrug jetzt gerade mit Blick auf Dortmund, Heimstadion, auch nochmal eine
zusätzliche
Motivation.
Wird er nicht machen?
Glaube ich auch.
Michael Ballack und auch einige andere gesagt, also rein taktisch würde jetzt Kai Havertz am besten passen, ne, um das Ganze, glaube ich, auch von der, ich sag mal, ausspielen, also dass man besser ausspielen kann. Mhm. Das kannst du halt mit deinem Füllkrug nicht so gut. Ne? Also, aber Füllkrug ist eine Waffe.
Das ist eine Waffe.
Und, ja, also, und ich finde, der wird im Kombinationsspiel manchmal auch unterschätzt. Mhm. Aber gut, das ist meine Meinung. Aber
auf jeden Fall haben wir so, verglichen mit den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl, so wieder mehr, du sagst das, wir können Füllkrug nachlegen, da bringt noch eine ganz andere Komponente rein. Wir können Führich, übrigens auch mit FC-Vergangenheit, reinbringen, der nochmal ein ganz anderes...
Und dann hast du noch Undav und Bayer dabei, die auch jeweils 18 Tore in der Bundesliga gemacht haben.
Und genau, und jeder kann da nochmal so seine Komponente, und das, finde ich, macht uns ein Stück weit weniger ausrechenbar. Mhm. Man muss es halt aber auch spielen. Ne? Also, und da bringt es nichts, jemand in der 80. Minute reinzuweisen, sondern das muss vielleicht
mal ein bisschen früher kommen. Aber wie du schon sagst, wenn man zur Halbzeit merkt, der Havertz schießt kein Tor mehr, dann ist es mir manchmal ein Ticken zu viel, dieses Klein-Klein.
Ja. Mhm.
Weil Havertz, klar, der wird nicht hoch angespielt. Also gut, der hat ein paar Kopfbälle gehabt, wo er relativ blank steht, wo man denkt, okay, der Füllkrug macht davon zwei. Mhm. Aber dann kommt man auch nicht mehr durch und dann muss er manchmal früher handeln. Das ist so, dass ich finde, kommunikativ macht der Nagelsmann das gut, aber manchmal ist es mir so ein bisschen an der Seite, ein bisschen zu sehr Pitbull-Gehabe mit dem Wagner im Hintergrund auch.
Ich habe so generell mal öfter Nagelsmann beobachtet, weil so ein Bundestrainer steht ja jetzt ganze Jahr über, passiert ja nicht so riesig viel. Und dann kommt so ein Turnier und auf einmal ist das Brennglas auf einen gerichtet, ohne Ende. Er macht es relativ souverän, das liegt aber auch daran, dass wir bisher immer noch ganz gut gespielt haben. Er wird meistens ja immer, bei den Bayern war das so, unsouverän, wenn es mal gegen ihn läuft. Mhm. Dann wird er auch schon mal, ein bisschen pumpig. Mhm. Ja, aber bis dato eigentlich ein ganz gutes Zeugnis.
Oder? Das finde ich auch. Also auch wie gesagt,
so jetzt vom Verkaufen.
Nicht vom Verkaufen, auf jeden Fall. Wie gesagt, so die eine oder andere taktische Sache kann man in Frage stellen, aber so, ne, wie er sich verkauft, super. Also
ich fand es halt auch, das muss ich sagen, taktisch gesehen kann man sehen, wie man will, aber ich finde es schon komisch, dass man weiß, beide Innenverteidiger sind gelb vorbelastet und du schickst trotzdem beide ins letzte Spiel rein. Ja,
das hat mich auch gewundert.
Und dann beschwert er sich auch noch, dass Tada die gelbe Karte sieht. Was ist denn, wenn das keine gelbe ist, was ist dann eine gelbe?
Und wir reden beim Ersatz immerhin noch von Schlotterbeck,
genau,
der beim BVB spielt.
Der eine überragende Rückrunde hatte.
Und von Waldemar Anton, der mit Stuttgart in die Champions League kommt und jetzt wahrscheinlich nach Dortmund wechselt. Also das sind ja auch keine Blinden.
Ja.
Also und den muss man dann in so Spielen wie gegen die Schweiz, wo es nicht um nichts ging, aber wo
mehr Spielzeit geben auch.
Mehr Spielzeit geben, um nicht genau in diese Falle, die jetzt da ist, reinzulaufen.
Naja, wir werden sehen. Also am Ende hat der recht.
Ja, absolut. Also lass uns da gerne überzeugen. Also,
ja, nö, also da hat keiner was dagegen. Nee. Wir werden sehen. Ja, ich lass euch hier nicht raus ohne einen Tipp, wer Europameister wird. Ihr habt ja schon so ein bisschen Geheimfavoriten geäußert, aber. Ja.
Was darf man denn hier anderes sagen außer Deutschland?
Ist völlig wurscht. Europa ist offen, ist eins. Also von daher, bitte kann man auch was anderes sagen. Also Österreich, die sprechen ja zumindest was Ähnliches wie unsere Sprache. Also dieses Obi ist das schön, wenn das dann immer von denen kommt, das klingt immer komisch. Aber ich denke, ich wusste nicht, dass die dann auch singen. Ich dachte, die haben mal dieses immer wieder Österreich.
Boah, jetzt ist es schwierig, weil ich jetzt gerade schon die ganze Zeit drüber nachdenke. Aber wir hatten ja auch bei deinen EMWM-Folgen immer wieder Teams, die nach einer super Vorrunde, die dann in der K.O.-Runde direkt gescheitert sind. Ich glaube, die Spanier werden das Achtelfinale schaffen, aber dann scheitern sie an den Deutschen und deswegen wird Deutschland auch Europameister.
Hey, das würde mich freuen.
Da bleibt mir, also, da kann ich nicht, bei so einem Experten wie Julian kann ich nicht widersprechen. Also,
okay, dann traue ich mich jetzt auch nicht zu widersprechen, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, dass Spanien rausgeht vorher, also dementsprechend können sie
ich glaube, es liegt an, wie du sagst, die sind so ineffektiv.
Ja, das ist so.
Also was die verballert haben gegen Italien, das ist Wahnsinn. Und selbst gegen Albanien halb auf Sparflamme gespielt, da hätten sie fast noch das 1-1 bekommen. Hätte ihnen jetzt, glaube ich, wenig interessiert, aber trotzdem. Mhm. Und auch dieses, das fand ich auch komisch, dieses komplette Durchwechseln A11, B11. Ich weiß nicht, ob das so ganz clever ist.
Naja, aber es sind sehr viele Spiele innerhalb von sehr kurzer Zeit.
Ja, also, aber es wird
wenn du dir den Luxus erlauben kannst, finde ich das eigentlich immer eine sehr gute Idee.
Ja, aber Montag besonders. Ja, also klar. Aber also
ich könnte mir vorstellen, dass
Frankreich kommt noch.
Ja, die kommen noch. Ja. Also die sparen sich auch gerade.
Also bei Italien, da haben wir eben drüber gesprochen, da sagst du, hast du ja irgendwie da sowas im Blut. Ja. Da sage ich ganz klar nein.
Also ja, das würde also mein Verstand sagt auch eigentlich nein oder zumindest das Auge. Mhm. Aber ich kenne meine Freunde aus
Hoffenheim. Okay, also
die machen das immer so. Also
das Tor war natürlich sensationell auch.
Welches meinst du jetzt?
Das 1-1 wie der Califilio.
Ach, das war dann herausragend.
Wie er davor dribbelt mit Doppelpass und den dann bedient in der 98. Den finde ich eh mega, diesen
Innenverteidiger. Aber das haben sie bei Magenta TV gut herausgestellt, der Jan Henkel. Da war ja vorher ein Freistoß und der hätte man ganz einfach, der hätte
natürlich
das abblocken können.
Und da frage ich auch mal, das ist eine Nuance nur, aber es wurde ja irgendwie explizit immer erwähnt, bitte nicht so lange nachspielen. Lassen und dann wird in so einem Spiel 8 Minuten nachspielen. Wofür denn?
Ohne Grund.
Und da ist doch gar nichts passiert.
Ja.
Also da würde ich mich als Kroate fürchterlich aufregen, weil diese 98 Minuten hätte es meiner Meinung nach noch nicht geben dürfen.
Also ich habe so mit 5, ich mache mal so
wenn
mit
5 Minuten. Wenn überhaupt. Also gestern bei England gegen Slowenien waren es 4 und da ist gar nichts passiert. Also hätte auch eine gereicht. Ich weiß, das macht man in der zweiten Halbzeit nicht, warum auch immer, komische Regel. Aber 4 Minuten in so einem Spiel nachspielen zu lassen,
ja, vielleicht dann wegen Wechsel etc.
Ja, aber trotzdem. Aber wie gesagt, kein Video, kein Tor, kein Nix.
Ja, habe ich auch nicht
verstanden. Aber der Modric hat es gewusst, ne? Er hat sich in der 97. schon ins Trikot gebissen.
Und hab ich auch gedacht, Junge, ihr habt doch hier alles im Griff, hier passiert doch jetzt nichts mehr.
Naja, aber dann kommt einmal der italienische Freund nach vorne und sammelt das Ding rein. Also wir kennen es ja. Haben wir auch schon oft mit uns gemacht. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken für dieses tolle Video.
Vielen Dank. Ja? Vielen Dank für die Einladung.
Julian Kemper, gerne wieder. Mhm. Ja? Und du natürlich sowieso. Lieber Julian natürlich.
Das war doch ein Debüt als Florian.
Ja. Aber nur ein Kurzzeitdebüt. Ja. Ich habe mich ja ganz schnell verbessert.
Alles
du
gut.
Hast mich verbessert. Ja. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen oder wieder hören, je nachdem, was ihr lieber mögt, Audio oder Video. Und dann werden wir sicher dann auch den Europameister kennen und den kommenden deutschen Meister, den ersten FC Köln in 2 Jahren. Darüber reden wir natürlich dann auch wieder. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald und tschüss zusammen. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.